Ja, liebe Geschwister, lasst uns miteinander ein Wort betrachten aus dem zweiten Buch Chronik. Ich denke, wir kennen die Begebenheit ganz gut. Zweiter Chronik 19, 18, 17, diese Kapitel, die über Josaphat handeln, den König Judas, der treu war, der eigentlich dem Herrn nachfolgte und wirklich sich auf den Herrn stützte und der doch auch auf Abwege kam, der in Gefahren kam, als er an einen Punkt kam, wo er nicht mehr dem Herrn aus ganzem Herzen vertraut hat. Und ich denke, das spricht auch zu uns. Wir können aus gerade dem Leben der Könige Judas einiges lernen für unser eigenes Leben. Es waren Männer Gottes, Menschen Gottes, die auch versucht wurden. Es ist schön, dass uns auch immer wieder deutlich gesagt wird, sie hatten Fehler, sie hatten Anfechtungen, sie haben fast alle irgendwo auch Umwege gemacht, Irrwege, und der Herr hat sie zurechtgebracht. Ja, und so werden wir auch, denke ich, ermutigt, wenn wir das Vorbild des Lebens dieser Menschen Gottes ansehen. Ich lese einfach mal ein paar Verse aus 2. Chronik 17 zunächst mal. Ab Vers 3, da heißt es, und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand, und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, sodass er viel Reichtum und Ehre hatte. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadja, Zacharia, Nathanael und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen sandte er Leviten, nämlich Shemaja, Netanja, Sebadja, Asahel, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Top-Adonia, die Leviten, und mit ihnen Elishama und Joram, die Priester. Und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Ja, wir finden also zunächst mal den König Josaphat auf guten Wegen. Er war gottesfürchtig. Er hat auf den Herrn vertraut. Und er hat auch eine ganz grundlegende Sache verstanden, nämlich dass das Wort Gottes für das Volk Gottes so, so wichtig ist als verbindliche Richtschnur ihres Lebens. Damals war das Volk Gottes Israel ja zweigeteilt. Wir wissen das. Es gab Juda, und Juda war trotz aller Mängel im Grunde der noch gottesfürchtige, treue Überrest in dem damaligen Volk Gottes. Und dann gab es Israel, die große Masse, diejenigen mit der größeren militärischen Macht, diejenigen mit den größeren Ressourcen. Und Israel hatte sich seit den Anfängen der Trennung abgewandt von dem Herrn und hat im Grund eine Art Götzendienst, einen Mischdienst begonnen, wo heidnischer Götzendienst und Dienst am Herrn miteinander vermischt wurden. Das heißt, sie haben noch Jahwe verehrt, aber mit goldenen Kälbern. Das heißt, auf der Art der Heidenvölker. Es war Gott ein Gräuel, was sie getan hatten, weil sie haben sich mit den Heidenvölkern vermischt. So heißt es dann auch in dem Psalm einmal, Ephraim hat sich mit den Heidenvölkern vermischt. Und Juda, da war zumindest bei der Führung immer wieder erkennbar dieser Zug, der Herr allein. So wie wir auch, die treuen Gläubigen, sich heute um diese Losung sammeln, Jesus Christus allein. Das Wort allein, die Gnade allein. Dieses allein, darauf kommt es an. In dem Moment, wo wir anfangen zu vermischen und zu sagen, Jesus Christus und menschliche Einrichtungen, Psychologie, Managementmethoden, was nicht alles. In dem Moment sind wir vom Herrn abgewichen. Und in dem Moment fehlt uns auch die geistliche Kraft, dem Herrn Jesus lauter nachzufolgen. Denn das ist eine der Lektionen, die wir auch aus dem Leben der Könige Israels, Judas, sehr deutlich sehen können. Dort, wo das Herz ungeteilt bei dem Herrn ist und wo sich ein Gläubiger in Einfalt auf den Herrn Jesus stützt, dort ist auch Kraft. Kraft zu leben in Absonderung auf den Wegen Gottes. Das sind ja immer Wege, die gegen den Strom sind, die auch dem Fleisch nicht gefallen. Für das brauchen wir Kraft. Für das andere, da können wir uns bloß gehen lassen. Dann gehen wir die falschen Wege, die Wege des Fleisches. Aber wenn wir göttliche Wege gehen wollen, brauchen wir die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Und das schenkt Gott nur dem, der einfältig und von ganzem Herzen auf den Herrn ausgerichtet ist. Und das war Josaphat am Anfang. Er hat den Herrn gesucht. Und das ist auch so ein Begriff. Wisst ihr, das heißt nicht, er hatte ein Gebetsleben. Den Herrn gesucht heißt, er war sich seiner Abhängigkeit vom Herrn wirklich bewusst. Er hat genau gewusst, ohne den Herrn kann ich keinen Schritt tun als König in dieser verantwortungsvollen Situation. Er hat auch aus dieser Abhängigkeit heraus ernstlich zu dem Herrn gerufen und hat das ähnlich gemacht wie damals auch Hiskia, ja, als da dieses große heidnische Heer war, dann hat Hiskia gebeten und hat gesagt, in uns ist keine Kraft gegen diesen Haufen. Ja, das heißt, den Herrn suchen. Das heißt, dass man wirklich sich über einen rein formalen religiösen Ritus des Gebets halt immer seine stille Zeit machen, wirklich auch bewusst ist, ich brauche den Herrn. Ich bin auf ihn angewiesen, sonst geht es abwärts mit mir und mit dem ganzen Volk. Und in diesem Sinn ging er auf den Wegen des Herrn und wurde auch mutig auf den Wegen des Herrn. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, was wir da sehen am Anfang. Und dann sehen wir, dass er die Notwendigkeit sieht, das Volk Gottes in seinem Weg durch die Lehre zu bestärken. Und auch das ist ein schönes Vorbild für uns. Ja, dass wir wirklich sehen, wenn wir nicht immer wieder vom Wort Gottes her erinnert werden an die Wege Gottes, die eben dem Fleisch so fremd sind, so feindlich sind, dann gehen wir automatisch auf fleischliche, verkehrte, ungöttliche Wege. Es ist also gar nicht schwierig für einen Gläubigen, ein Stück abzusinken auf die Ebene des Fleisches. Dafür muss er sich nur gehen lassen. Ja? Dann läuft es schon, weil das Fleisch ist aktiv. Ja? Wenn der Geist Gottes aktiv sein soll in unserem Leben, dann müssen wir bewusst unsere Stellung in Christus einnehmen, müssen bewusst unser Fleisch in den Tod geben, müssen im Gebet, im Beschäftigung mit dem Wort Gottes uns stärken. Sonst wird der Geist Gottes in unserem Leben nicht stark wirken können. Also das heißt, ich brauche eine bewusste Bemühung und Anstrengung, um im Geist zu wandeln, aber im Fleisch wandeln oder fleischlich wandeln, das geht leider fast von selber. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch vom Wort Gottes gelehrt und erinnert werden an die Wege Gottes. Nicht, dass wir sie nicht kennen würden. Ich denke, viele von uns haben vielleicht schon 20 Jahre das Wort Gottes gehört. Mal nachzählen, wie viele Predigten sind 20 Jahre mal 52. Ganz schön viel. Ja, und dann kann man sich fragen, was ist hängen geblieben? Was ist ins Herz gedrungen? Was ist einfach abgelaufen vom Herzen? Ja, so wie das eben manchmal ist, dass da eigentlich gar nichts eindringt, sondern alles nur abperlt. Das ist ja manchmal sogar so beim Erdreich, wenn es zu vertrocknet ist und dann kommt plötzlich Wasser drauf, dann läuft das Wasser oberflächlich ab, weil die Kruste so hart ist, dass das Wasser gar nicht Zeit hat einzudringen. Das kann auch passieren. Aber wenn wir das Wort Gottes mit einem offenen Herzen hören, dann wird es uns immer wieder neu zum Herrn führen. Dann wird es uns immer auch überführen von unseren eigenen Sünden und Abweichungen. Wir sehen uns im Licht Gottes. Und das ist etwas, das brauchen wir. Das brauchen wir eigentlich jeden Morgen. Und deswegen auch, ja, das, der Segen, das ist kein Gesetz. Steht auch noch nicht mal so in der Bibel als Gesetz, aber es ist das Vorbild jedes gottesfürchtigen Gläubigen, dass er morgens früh aufsteht und den Herrn sucht, bevor der ganze Tag mit seinem Chaos, seinen Anforderungen auf einen einströmt. Das ist eine Quelle von Kraft. Und dass wir auch das Wort Gottes dann verinnerlichen. Nun, der Herr hat den Josaphat gesegnet. Und dann sehen wir aber so gewisse Dinge, die sind schwierig, auch in unserem Leben. Der Herr hat ihm viel Reichtum und Ehre gegeben. Juda war dankbar. Sie haben ihm Geschenke gebracht. Und wisst ihr, das ist so ein gewisser Fallstrick. Wenn es uns gut geht, wenn wir Ehre haben und Zustimmung von Menschen, dann kann es passieren, dass wir auf falsche Wege kommen. Dass wir uns überheben. Dass wir plötzlich selbstgefällig werden und stolz werden. Und leider war das so ein Stück bei Josaphat der Fall. Wir lesen mal in Vers 12, da heißt es, und Josaphat wurde immer größer, bis er sehr groß war. Was hat Johannes der Täufer gesagt über den Herrn Jesus und sich selbst? Ich muss abnehmen, ich muss immer kleiner werden, immer geringer. Er muss immer größer werden in meinem Leben. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Wisst ihr, und da gibt es auch ein Verhältnis, ja. Ich kann nicht gleichzeitig immer größer werden und der Herr wird auch immer größer. Das geht nicht. Ja? Wenn ich immer größer werde, dann wird der Herr automatisch in meinem Leben kleiner. Und wenn ich geringer werde, dann kann mein Herr größer werden. Also da war eine Fehlentwicklung. Und dann lesen wir am Anfang des Kapitels 18, als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Ein kurzer Satz. Aber eine Katastrophe. Da ist etwas ganz Grundlegendes passiert, was den Josaphat beinahe das Leben gekostet hätte. Ahab, das war der König von Israel. Und das mit der Verschwägerung, das ist eine uralte Taktik. Ja? Wir kennen vielleicht den Spruch, tu Felix Austria Nube. Wir haben, glaube ich, keine Österreicher unter uns. Das heißt, du glückliches Österreich, heirate. Ja, andere führen Kriege, um ihre Macht zu stärken. Die österreichischen Fürsten hatten eine Zeit lang die Taktik, sich einfach mit den umliegenden Königreichen durch Heirat zu verbinden. Und schon hat man doch Frieden und kann sich vielleicht sogar bei Gelegenheit das Königreich unter den Nagel reißen, ja, wenn da mal die Erbfolge nicht stimmt. Also das sind so rein menschliche Taktiken, die damals durchaus üblich waren. Ja, zum Beispiel der König Salomo hatte auch lauter Königstöchter von Fürsten aus umgebenden Ländern. Das war so wie eine vornehme Art von Geiselnahme. Ja? Also man hatte dann eben jemanden da, dann hat er keinen Krieg geführt, der Fürst, dessen Tochter am eigenen Königshof war. Ja? Dann konnte man da Stabilität und gute Verhältnisse haben. Aber war das richtig, was Josaphat da gemacht hat? Menschlich gesehen war es verständlich, völlig normal für Könige der damaligen Zeit. Aber geistlich gesehen war das eine Katastrophe. Weil Ahab war der verdorbenste vielleicht von den bisherigen Königen Israels, der den Götzendienst immer weiter getrieben hat. Wir erinnern uns, am Anfang war das ja nur in Anführungsstrichen, dass man den Herrn verehrt hat, aber mit goldenen Kälbern und einer eigenen Priesterschaft und einem falschen Gottesdienst. Und dann ging es aber ganz schnell, dass letztlich auch die umliegenden Götzendienste, der Aschera-Kult, der Baal-Kult, diese heidnischen Götzenkulte, die eigentlich schon eben ein Gräuel waren, ganz am Anfang, wo die Kanaaniter ausgerottet wurden, dass das eindrang in das heilige Volk Gottes. Und das ist auch ganz typisch, das ist auch eine Entwicklung, die wir in der Namenschristenheit sehen, in der großen ökumenischen Bewegung. Erst einmal fängt man an damit, dass man sagt, wir wollen einfach Gott verehren, aber nicht mehr nach dem Wort Gottes. Ja, man weicht ab von dem Wort, man bekennt sich noch dem Namen nach zu Christus, aber man weicht ab von dem Wort Gottes und von der echten Frömmigkeit, von der biblischen Lehre, von dem wahren Priestertum, das ja allen Gläubigen zuteil ist im Neuen Testament. Und dann geht es weiter und das ist zum Beispiel der Weg zwangsläufig aller Ökumene, dass man sagt, wir wollen den Dialog mit anderen Religionen und andere Religionen führen auch zu Gott. Ja, also diejenigen, die die innerchristliche Ökumene am Anfang wollten und die durch Bibelkritik und andere Dinge vom Wort Gottes abgewichen waren, die kamen zwangsläufig irgendwann dazu, dass sie gesagt haben, jetzt wollen wir doch die Götter der Heidenvölker auch mit verehren. Ja? Deswegen in vielen evangelischen Kirchen, zum Beispiel sogenannte Gottesdienste, wo Muslime einen Koranvers lesen oder ein Gebet zu Allah sprechen oder auch, wo zum Beispiel Hindus irgendwelche Mantras skandieren und ihre eigenen Götter anrufen. Ja, das ist genau das Bild von dem, was Ahab im Alten Testament gemacht hat. Sie haben angefangen mit einer heidnischen Verehrung des Herrn und dann kamen sie zu einer gemischten Verehrung von allen möglichen Göttern. Da war der Herr nur noch einer und der Baal kam immer mehr in den Vordergrund. Und das war Gott ein Gräuel. Ja? Der Götzendienst war Gott ein Gräuel, aber die Vermischung von Gottesdienst und Götzendienst war im Grunde noch das größere Gräuel. Ja? Also wenn wir den heiligen Namen des Herrn nehmen und vermischen ihn mit den Namen der heidnischen Götzen, dann ist es eine ganz, ganz schwerwiegende Sünde, die den Zorn Gottes bringt. Ganz klar. Ja, und deswegen war das eine schlimme Sache, dass dieser verdorbene Götzendiener jetzt plötzlich zum Gegenstand eines diplomatischen Paktes wurde für den gottesfürchtigen Josaphat. Ja, und das ist natürlich erst der Anfang. In dem Moment, wo sozusagen der Überrest, der heilige Überrest, der für den Herrn leben sollte, anfängt sich mit der Welt oder auch mit der verweltlichten Christenheit zu verbünden, da geht es immer weiter abwärts. Da bleibt es nicht an einem Punkt stehen. Das ist auch eine Sache, die wir heute sehen, in dem Moment, wo eine gewisse Abweichung von den Geboten Gottes und von der Absonderung der Gemeinde geschieht, da kommen immer weitere Abweichungen dazu. Das hat eine Eigengesetzlichkeit, eine Dynamik und das entwickelt sich im Abwärtsgefälle immer rasanter. Ja, kann man heute ganz deutlich beobachten. Also zunächst einmal hat er nur für seinen Sohn eine Tochter Ahabs genommen. Und dann geht es weiter und nach etlichen Jahren, also erst einmal schien alles dabei zu bleiben. Das war einfach jetzt so eine Beziehung da und man hat Frieden gehabt. Und dann geht es weiter, zog er zu Ahab hinab nach Samaria. Also eine ganze Zeit lang wollte er nicht in dieses Zentrum des Götzendienstes gehen. Samaria war ja ein furchtbarer Ort. Das war der Ort, wo die Baalspriester geopfert haben. Das war der Ort, wo die schlimmsten Gräuel passiert sind. Das Zentrum der Macht dieses abtrünnigen 10-Stämme-Volkes Israel. Also da war er sich zunächst mal, hat er doch Bedenken gehabt, da hinzugehen. Ja? Er hat wohl nur verschwägert. Aber diese Bindung hat Folgen gehabt. Er ging jetzt plötzlich doch zu Ahab und hat ihn besucht, brüderlich, freundlich. Und siehe da, es geht ihm gut dabei. Und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten und überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm, nämlich Josaphat, ich will sein wie du, und mein Volk sei wie dein Volk, und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Tja, das war also, jetzt geht's ziemlich schnell. Erst kommt er in diese Götzenhochburg nach Samaria, wo er überhaupt nichts verloren hatte, als ein Diener des Herrn. Und dann kommt schon gleich der nächste Punkt. Erstmal ein schönes Fest, man lässt sich dem Fleisch gut sein, ja. Beim Essen und Trinken wird das Herz locker. Und der nächste Schritt ist, dann kommt plötzlich der Ahab und sagt, schau mal, ich habe einen Kriegszug vor. Und das ist doch im besten Interesse des ganzen Volkes Gottes, weil Ramoth in Gilead war ja einmal eine Stadt Israels. Die haben die Feinde erobert und eigentlich ist es ja eine Schande, wenn Ramoth in Gilead von den Feinden besetzt ist. Also das wäre doch ein wunderbares gemeinsames Projekt, wo wir zwei einmal unsere Kräfte zusammentun könnten, um etwas für den Herrn zu tun, damit dieses verlorene Land wieder zurückkommt. Klingt doch gut, oder? Wisst ihr, und das sind so diese Dinge, die wir auch heute sehen. Die ökumenische Vermischung und Verführung fängt an, indem sie angeblich gute Zwecke sucht, wo man doch seine Kräfte bündeln und zusammentun könnte. Ja, also diese Verführung, die bedeutet, dass man sagt zum Beispiel, ja, wir müssen etwas tun gegen die Armut der Welt. Die Gemeinde muss doch ein Zeugnis aufrichten gegen die Weltarmut, gegen den Hunger, gegen die Bildungsnot. Und da gibt es ja manche Christen, da ist auch die Micha-Initiative der Evangelischen Allianz, die sagen, wir müssen der UNO beistehen und die UN-Millenniumsziele verwirklichen. Diese Ziele, die sich die Vereinten Nationen gesetzt haben, das Leben auf dem Planeten menschlicher zu machen und alle sozialen Verbesserungen einzuführen. Und das ist zum Beispiel ein ganz großer Fallstrick. Ja, die ökumenische Weltbewegung hat schon seit Jahren diesen Weg gegangen. Wir arbeiten mit der UNO zusammen, mit der antichristlichen Obrigkeit. Und nun kommen die Evangelikalen, die eigentlich das Volk Gottes darstellen sollten, und sie machen dasselbe. Und es ist grundfalsch. Ja? Wir können nicht die Welt verbessern, ist auch nicht unser Auftrag. Und es ist eine ganz gefährliche Sache, wenn wir uns eins machen, wie es zum Beispiel auch der Rick Warren mit seinem Peace-Plan wollte, uns eins machen mit den weltlichen Kräften und versuchen, an der Verbesserung der Welt teilzunehmen. Das ist eigentlich genau das, was hier auch der Fall ist. Man hat ein gutes, scheinbar gutes Anliegen. Und nun wirft man seine Kräfte zusammen und vor Gott ist es nicht recht. Ja? Also es muss ganz klar sein, das, was wir für die Welt, der Welt schulden, ist nicht sozialpolitisches Engagement, sondern es ist das Evangelium von der ewigen Errettung. Das ist es, was niemand anders geben kann. Die Staaten der Welt können viel mehr Sozialarbeiter in die dritte Welt schicken, als je irgendwelche Christen es könnten. Und diese Dinge, ja, das ist nicht unser Auftrag, sondern unser Auftrag ist es, das Evangelium von der ewigen Errettung zu bezeugen. Nicht das soziale Evangelium von der Besserstellung der Menschen hier in dieser Welt, sondern das Evangelium von der ewigen Errettung. Dabei waren schon immer flankierend auch gute Werke, aber das ist etwas anderes, als dass man sagt, die Christen, das Volk Gottes muss sich mit den gottlosen antichristlichen Führern der UNO zusammentun, um die Welt menschlicher zu machen. Ja, das ist ein Irrweg. Und genauso jetzt auf der ökumenischen Ebene, heute Abend beginnt Pro Christ, das ist auch so eine Sache. Ja, ein Anliegen, wo man gesagt hat, da müssen doch alle, die sich irgendwie zum Christentum bekennen, zusammenarbeiten, ist doch die Evangeliumsverkündigung. Ja, das klingt auch auf Anhieb durchaus plausibel. Da müssten doch die Christen alle zusammenstehen. Und Pro Christ hat zum Beispiel diese Eigenart, dass sie sagen, vor Ort müssen alle Gruppen, bis hin zu den Sekten, Adventisten und so weiter, die katholische Kirche, die liberalen Evangelischen, die gar nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich gestorben und auferstanden ist, die müssen alle zusammen sein und müssen alle zusammenwirken. Und dann will man gemeinsam das Evangelium verkündigen. Und da müssen wir uns fragen, ja, was soll denn das für ein Evangelium sein? Wenn die römische Kirche das Evangelium von der Erlösung durch Sakramente und die Priesterschaft Roms verkündigt und die Liberalen das Evangelium von den guten Werken und von der sozialen Besserstellung und die Evangelikalen das Evangelium von der ewigen Errettung, was für ein Evangelium soll es denn sein? Und es ist in der Praxis ein Mischevangelium. Etwas, was Abstriche macht. Es ist klar, ne, wenn du Kompromisse machen willst, wenn du mit einem anderen zusammenarbeitest, der ganz anders gesinnt ist, dann sucht man automatisch was? Den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ne? Das ist doch logisch, oder? Das ist doch menschlich. Ja, aber gefällt es unserem Herrn? Gefällt es unserem Herrn, wenn wir am Evangelium Abstriche machen? Gefällt es unserem Herrn, wenn wir zum Beispiel sagen, Hauptsache das Evangelium wird verkündigt und wenn da noch so irgendwelche Rock- und Popstars und Vergnügungssucht und Witze und Leichtfertigkeit im Vorprogramm ist, da machen wir die Augen zu und gehen durch. Ja? Versteht ihr, diese Sache, diese Vermischung zwischen Josaphat und Ahab, ich denke, wir können das auf manche Dinge anwenden, die auch heute in unserer Christenheit eine Rolle spielen. Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, Gott hatte es nie so vorgesehen. Gott hatte nie gedacht, dass Josaphat seine Kräfte mit Ahab zusammenwirft, um Ramoth in Gilead zu erobern. Warum ist denn Ramoth in Gilead gefallen? Das war eine Züchtigung Gottes gegenüber der Untreue des Volkes Israel. Ja, weil sie den Götzen gedient haben. Und jetzt will man diesen Schaden menschlich mit irgendwelchen Kraftanstrengungen wieder rückgängig machen. Gemeinsam sind wir stärker. Ja, das ist eine menschliche Parole. Wisst ihr was? Wahre Christen sind gemeinsam mit falschen Christen schwächer, nicht stärker. Ja? Und das ist auch so eine Not, die viele Leute nicht sehen, dass Vermischung von echt und falsch immer eine Taktik des Satans ist. Es gibt nämlich leider das Gesetz vom Sauerteig. Dieses Gesetz wollen heute viele moderne Christen nicht wahrhaben. Dieses Gesetz besagt, dass ein wenig Sauerteig, und da geht es um Irrlehre, falsche Lehre oder auch eben um Sünde, moralische Sünde, den ganzen Teig am Ende durchsäuert. Und da braucht es nicht viel Sauerteig. Die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig genügt. Galater 5 wird es ganz klar auf die Irrlehre der Judaisten angewandt, die praktisch gesagt haben, du musst dich beschneiden lassen, damit du gerettet werden kannst. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dort, wo ich meine Kräfte zusammentue mit Leuten, die falsche Lehren haben, die nicht gläubig sind, da ist es nicht so, dass ich etwas Gutes bewirke. Ich sage immer, wenn du 100 gesunde Äpfel in deinem Keller hast und 2 faule dabei, dann müsste doch der gute Wille da glauben, dass diese 100 gesunden Äpfel die 2 faulen gesund machen können. Das muss doch klappen, oder? Ja, aber da gibt es ein Gesetz. Und leider wirkt es. Und wenn ich diese 2 Faulen nicht von den 100 Gesunden wegtue, habe ich am Ende 102 faule Äpfel in meinem Keller. Ja, ich glaube, das ist uns allen klar. Aber genauso gesetzmäßig läuft es mit dem Sauerteig, ihr Lieben. Und das ist vielen gar nicht klar. Heute sagt man, ein bisschen Sauerteig belebt das Geschäft. Ja, also ein bisschen charismatische Lieder, ein bisschen falsche Lehren, eine Prise Bibelkritik. Ach, das können wir alles verdauen, ist nicht schlimm. Ja, wir wollen doch weitherzig sein, wir wollen doch großzügig sein, man muss doch zusammenarbeiten. Aber ihr Lieben, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Dieses Gesetz funktioniert genauso, wie es geschrieben steht. Wenn da ein wenig Sauerteig ist und nicht ausgefegt wird, das soll nämlich eine gesunde Gemeinde tun, 1. Korinther 5, den Sauerteig ausfegen. Wir haben heute Morgen das Brotbrechen gehabt. Ja, ich lese das vielleicht einmal. Weil das so wichtig ist für uns heute. 1. Korinther 5, Abvers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Das spricht davon, dass die wahre Gemeinde inmitten der großen vermischten Christenheit sich rein erhalten muss von Sünde und Irrlehre. Das war immer die Lehre derer, die gewusst haben, einen treuen Überrest. Ja? Es gab immer die, die gesagt haben, wir müssen vermischt bleiben. Das war zum Beispiel das Bekenntnis des Pietismus. In der Kirche, durch alles durch, unter der Kirche nicht, aber in der Kirche. Und ja, und was ist gewesen? Sie sind durchsäuert worden von dem Sauerteig der Bibelkritik, von dem Sauerteig der Ökumene. Und sie sind durchsäuert worden bis zu dem Punkt, wo der Pietismus immer noch nicht aus der Kirche raus ist, jetzt wo die homosexuellen Paare in die Pfarrhäuser einkehren. Ja, und ich meine mich zu erinnern, vor 30 Jahren haben irgendwelche alten Pietisten gesagt, aber dann gehen wir raus. Das lassen wir uns niemals bieten. Ich weiß es nicht, man müsste mal nachforschen. Ja, aber heute gehen sie immer noch nicht raus. Und sie werden auch nicht rausgehen, sondern es wird irgendwann mal in der Allianz die ersten homosexuellen Paare geben, und die ersten Prediger, die in dieser Weise offiziell hofiert werden. Und wenn das 10 Jahre dauert, dann würde es mich wundern. Ihr dürft mich da gerne das mal aufschreiben und nach 10 Jahren nochmal nachschauen. Warum sage ich das? Ich bin kein Prophet, ihr Lieben, ja? Aber es gibt leider Gesetzmäßigkeiten und es ist erschütternd, wie ernst diese Gesetzmäßigkeiten bei uns gewirkt haben in der Vergangenheit. Ja? Und deswegen, Vermischung ist immer das Ziel des Teufels. Er will, dass das Echte und das Falsche vermischt wird, weil da gewinnt immer das Falsche, immer die Irrlehre, immer das Verderben und nie das Gute. Aber in dem Moment, wo die, die Gott fürchten, sich absondern, haben sie Kraft, zum Beispiel auch Leute aus dem vermischten Lager rüberzuziehen. Ja? Das war am Anfang so, als der Rehabeam den Weg mit dem Herrn treu ging, da sind aus Israel jede Menge gottesfürchtige Leute nach Juda gekommen. Die haben alles zurückgelassen, ihr Erbteil, ihr Land, ja, um dem Herrn zu dienen. Wenn jetzt Rehabeam genau dasselbe gemacht hätte wie Jerobeam, dann wäre niemand rübergekommen, oder? Das hätten sie ja gar nicht gebraucht. Hätten sie gleich drüben bleiben können in Israel. Deswegen ist das, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch von dieser Geschichte mit Josaphat. Es ist falsch, wenn praktisch die wahren Gläubigen sich mit den verweltlichten Namenschristen zusammentun. Es ist falsch, wenn wir uns irgendwo öffnen für die Ökumene, für diese falsche Einheit, wo man sagt, lasst uns doch alle, die wir Christen heißen, uns zusammentun für einen guten Zweck. Das ist eine Verführungslehre. Das stimmt nicht. Sondern die Bibel sagt, und das wollen wir auch noch miteinander lesen, bevor wir wieder zurückgehen zu Josaphat, 2. Korinther 6. Das ist eine ganz elementare Lehre der Heiligen Schrift über den Weg der Gemeinde heute. Ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wenn das die Pietisten auf die Gemeinde bezogen hätten, dann wäre manches anders gelaufen von vornherein. Ja? Luther hat ganz klar gesagt, wir wollen eine große Kirche, wo Gläubige und Ungläubige alle bunt durcheinander gemischt sind. Weil dann haben wir doch die Möglichkeit, die Ungläubigen zu evangelisieren. Ja? Und was ist draus geworden? Die Ungläubigen haben die Kirche ungläubig gemacht. Ja? Und nach wenigen Jahrzehnten war die orthodoxe lutherische Kirche so weit unten, dass der Pietismus als Frömmigkeitsbewegung sich ein Stück absondern musste. Aber sie wollten sich nicht ganz absondern. Und diese Tatsache bedeutet, dass der Pietismus von dem Gift der Kirche angesteckt blieb und sich nicht wirklich davon bewahren konnte. Ja, das sind so Lektionen. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Was wird hier gesagt? Gott gibt hier ein ganz klares Gebot. Licht und Finsternis, Christus und Belial sollen geschieden bleiben. Die wahren Gläubigen müssen in Gemeinden sein, wo Ungläubige im Prinzip nichts verloren haben. In fast jeder Gemeinde gibt es aus Versehen Ungläubige, ja? Leute, die, wo nicht klar ist, wo sie stehen. Aber dass man bewusst sagt, der ist zwar ungläubig, aber den nehme ich trotzdem auf. Ja? Oder wie in den modernen evangelikalen Gemeinden, ach, das ist so ein Pärchen, die leben unverheiratet zusammen. Ja, die taufen wir, die nehmen wir auf, das ist doch wunderbar. Irgendwann werden sie schon mal heiraten. Ja? Das ist böse. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Ja? So können wir nicht Gemeinde bauen, da zerstören wir Gemeinde, wenn wir diese Dinge zulassen. Und genau das ist hier gesagt, warum muss das Volk Gottes sich absondern? Nicht eine Gesetzlichkeit, nicht irgendwie Sektierertum, Fanatismus, ja, so menschliche Argumente gibt es ja da manchmal. Nein, nein, sondern die Bibel sagt, weil der heilige Gott es erwählt hat, in der Gemeinde zu leben, zu wohnen, gegenwärtig zu sein. Zum Beispiel heute Morgen, wo wir zum Namen des Herrn versammelt sind. Da glauben wir, dass der Herr gegenwärtig ist in unserer Mitte. Ja, meinen wir, dass wir dann vor diesem gegenwärtigen Herrn Böses zur Schau stellen und dulden können? Wie kennen wir den Herrn? Kennen wir ihn als locker, tolerant, großzügig, dass er sagt, ich lasse auch mal 5 Grad sein, Sünde ist nicht so schlimm? Oder kennen wir ihn als den Heiligen und Gerechten? Ja? Wenn wir also wollen, dass der Herr in unserer Mitte gegenwärtig ist, dann sollen wir Unreines nicht anrühren und sollen uns von der falschen Vermischung mit unechtem Christentum, mit Sünde, mit Irrlehre trennen. Ja? Das ist um des Herrn willen, weil wir den Herrn Jesus lieb haben, weil wir wollen, dass er uns als seinen heiligen Tempel anerkennt. Wisst ihr, das war ein erschütternder Moment in der Geschichte Israels, als der Prophet Hesekiel sah, erst sah er 10 Älteste des Volkes Israel, die im Tempel Götzengräuel betrieben haben. Zauberei, heidnischen Götzendienst. Und dann sah er, dass die Herrlichkeit des Herrn gewichen war von dem Tempel. Und wisst ihr, das ist genau der Punkt. Wenn wir Böses, Irrlehre, Sünde dulden, wenn wir uns vermischen mit der Ökumene, mit der Charismatik, mit diesen ganzen Irrlehren, dann wird der Herr und seine Gegenwart aus unserer Mitte weichen. 100%. Vielleicht glauben das einige nicht. Könnt ihr mal die Bibel studieren. Und wisst ihr, dann kann da noch ein wunderbarer religiöser Betrieb weiterlaufen. Der läuft auch weiter. Der Tempeldienst ging auch noch weiter. Die Priester haben ihre Opfer gebracht, die Leviten haben gesungen, alles ging munter weiter, bis plötzlich irgendwann mal Nebukadnezar kam und den ganzen Prachtbau in Stücke zerschlug. Aber wisst ihr, wann der Tempel schon zerstört war? In dem Moment, wo die Herrlichkeit des Herrn gewichen war, war das Urteil über den Tempel schon gesprochen. Gott hat ihn schon als entweiht und zerstört gesehen. Da ist noch alles gelaufen. Und wisst ihr, in der heutigen evangelikalen Welt gibt es viele, viele große Gemeinden, wachsende Gemeinden, moderne Gemeinden. Da müsste vor dem Eingangstor stehen, Ikabod. Die Herrlichkeit ist gewichen. Ja, das musste die Schwiegertochter von Eli sagen, als die Bundeslade geraubt worden war. Die Herrlichkeit ist gewichen von dieser Gemeinde. Die Gegenwart des Herrn ist nicht mehr da. Der Herr kann sie nicht mehr anerkennen als seine Gemeinde. Und dann ist alles andere, kannst du vergessen. Ist nur noch religiöser Betrieb. Und deswegen, diese Sache, da ist Gott auch ein eifersüchtiger Gott. Ja? Er will nicht, dass wir uns vermischen mit den Heidenvölkern, dass wir uns vermischen mit Bösem, sonst kann er nicht in unserer Mitte wohnen. Und das ist eigentlich der ganze Grund für Absonderung, auch schon im Alten Testament. Die Bibel hat gesagt, du sollst mir ein heiliges Volk von Priestern sein, vermische dich nicht mit den Heidenvölkern, ja, weil ich bin der Herr, dein Gott. Und genau dasselbe ist im Neuen Testament, nur auf einer höheren Ebene. Und deswegen hat uns diese Geschichte von Ahab eine ganze Menge zu sagen und von Josaphat. Wir wollen einmal weitermachen, wie sich diese Sache jetzt entwickelt. Es ist interessant, Vers 4, der Josaphat hat ein schlechtes Gewissen. Er ist nicht ganz sicher in seinem Weg. Er sagt nämlich, und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Das war so seine Praxis. Ja? Er hat gedacht, ja, ich muss doch wissen, ist der Herr da wirklich mit mir? Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Ganz interessant. Ja, alle haben gesagt, das ist der richtige Weg, geht ihn, ja, im Namen des Herrn, ihr werdet Frieden haben. Und der Josaphat irgendwie merkt er, das ist faul, ja, da stimmt irgendwas nicht. Das sind gar keine wirklichen Propheten des Herrn. Und dann will er doch ganz gerne noch den Segen haben und das Wort des Herrn hören, ja, für seinen Weg. Eigentlich müsste er im Grunde merken, es ist ein falscher Weg, aber er will ihn nicht ohne den Segen Gottes gehen und so will er doch noch mal einen Propheten des Herrn hören. Und jetzt ist interessant, der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Tja, schon bitter. Ne? Der Mensch will gerne positive Botschaften hören. Ja? Das Verführungsgeheimnis der Gemeindewachstumsbewegung von Rick Warren und Willow Creek von Bill Hybels ist: Predige den Leuten nur etwas Positives. Sag ihnen nichts über Sünde und Buße. Sag ihnen, wie toll sie sind und wie schöne Vorteile es bringt, wenn man Christ ist. Tja, das ist eine positive Botschaft. Positives Denken. In Amerika ganz groß im Kurs, bei uns auch mehr und mehr. Ja, aber kommen wir so wirklich weiter? Wenn uns die Leute sagen, dein Weg ist schon recht in den Augen des Herrn, geh nur weiter. Sind wir bereit, das Wort Gottes zu hören, wenn es uns überführt und uns sagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Der Ahab war so verhärtet, dass er gesagt hat, ich hasse den Micha. Der verkündet immer so negative Botschaften. Ja? Krieg, Zerstörung, Untergang, Buße. Buße ist ja eine ganz negative Botschaft. Ja? Das heißt ja, bei mir ist was falsch. Ich muss mein Leben ändern. Das kann ja gar nicht sein. So denkt auch der moderne Mensch heute. Auch viele moderne Christen denken so. Ich brauche doch keine Buße. Und jetzt, tja, Josaphat aber antwortete, der König rede doch nicht so. Das war sehr schwach. Und dann, da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach, bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in königliche Gewänder gekleidet. Sie saßen aber auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria und alle Propheten weissagten vor ihnen. Es muss ein eindrucksvolles Bild gewesen sein. 400 Propheten, alle in heiligen Gewändern und alle haben gesagt, du wirst Erfolg haben, zieh rauf nach Ramoth in Gilead. Eindrucksvoll, einstimmig. Das muss doch richtig sein, oder? Wenn ganz viele Leute einstimmig dasselbe sagen und bloß eine dumme Stimme sagt was anderes, dann ist doch klar, wer recht hat, oder? Und Zedekia, der Sohn Kenaans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, siehe, die Worte der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein, wie das Wort eines jeden von ihnen, und rede Gutes. Das war doch ein netter Wunsch, oder? War doch eigentlich richtig. Wir wollen doch was Positives hören, nicht immer was Negatives. Rede Gutes. Die anderen sagen es doch auch. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird. Ihr Lieben, das ist schwierig in einer Zeit, wo bestimmte Stimmungen herrschen, wo bestimmte Strömungen da sind, wo man auch ein Stück ausgegrenzt werden kann und ganz schön angeschossen werden kann, wenn man das sagt, was die unangenehme Wahrheit des Herrn ist. Es ist also schwierig immer gewesen für die Propheten oder für die Boten Gottes, angesichts einer widerstrebenden Mehrheit das Wort Gottes zu sagen. Besonders schlimm sehen wir das bei Jeremia. Der musste ständig Tod und Zerstörung ankündigen, Verderben, und er hat sich bei dem Herrn beklagt. Und hat gesagt, alle feinden mich an, ich muss die ganze Zeit verkünden, dass das Gericht kommt, ja. Ich kann bald nicht mehr. Und das können wir verstehen. Aber trotzdem ist es eine Prüfung auch für uns als Verkündiger, dass wir den unverkürzten, klaren Ratschluss und die Wahrheit Gottes predigen, auch wenn es nicht gefragt ist. Deswegen heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 2, zur gelegenen Zeit und zur ungelegenen Zeit, ja. Es gibt manche Leute wie der Felix, die sagen auch, oh, diese Botschaft kommt mir nicht so gelegen. Lass mich die ein andermal hören, wenn ich besser in Stimmung bin. Ne? Der Felix hat auch nie wieder nachgefragt. Ne? Also da müssen wir aufpassen. Und wie geht es dann weiter? Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Und er sprach, zieht hinauf, es soll euch gelingen. Denn sie werden in eure Hände gegeben werden. Das ist also interessant. Der Micha sagt erstmal das, was von ihm verlangt wird. Das ist interessant. Dann kommt der König und sagt, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn? Also an den Punkt wollte wohl Gott ihn bringen, dass er jetzt selber die Wahrheit wissen wollte und nicht die Lüge, die er gerne gehört hätte. Ja? Und dann, da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. An jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Das will er wieder nicht hören. Ja, das war eine Warnung zu seinem Guten. Er hätte gerettet werden können, aber er wollte diese Warnung nicht hören. Und so ist es oft auch heute, dass Gläubige die Warnung vor Gefahr, vor Verführung nicht hören wollen. Sie wollen lieber eine positive Botschaft glauben, dass alles gut läuft, dass alles wunderbar vorangeht im Reich Gottes und dass die Christenheit ganz toll vorangeht. Solche Dinge sind heute viel beliebter als die biblische Lehre, dass der Abfall kommt, dass die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit zunehmen, dass die wahren Gläubigen immer weniger werden und immer mehr bedrängt werden. Das ist eine Negativbotschaft, die will man heute nicht mehr hören. Ja, sondern das Christentum soll sich wie ein Sauerteig in der ganzen Welt ausbreiten, bis die ganze Welt christlich geworden ist. Das ist heute so der große Trend in der Lehre. Und das ist eine Irrlehre. Ja, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt auch nicht, dass die Menschen Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung bringen, sondern die Bibel sagt, das kann nur Christus von oben her. Ja, wie geht es weiter? Micha aber sprach, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Da sprach er, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mach es so. Da trat Zedekia, der Sohn Kenaanas, herzu und gab Micha einen Backenstreich und sprach, auf welchem Weg ist der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Und Micha sprach, siehe, du wirst es sehen an jenem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Das ist eine sehr ernste Sache, die wir hier lesen. Dort, wo die Wahrheit nicht mehr gehört werden soll, da sendet Gott kräftige Irrtümer. Wenn ihr euch fragt, warum die Irrlehren und bösen Dinge in der heutigen Christenheit zur Überhand nehmen, dann ist es deswegen, weil das Gericht längst angefangen hat im Hause Gottes. 1. Petrus 4, Vers 17. Das bedeutet, Gott selber, wenn ein Punkt der Verstockung erreicht ist, wo man das Wort Gottes nicht mehr hören will, sendet kräftige Irrtümer. Und wir leben in dieser Zeit, wo das immer mehr der Fall ist, wo falsche Geister, betrügerische Geister, die Gemeinde versuchen zu verführen. Und das lesen wir ja ganz klar im 1. Timotheusbrief, im 4. Kapitel. Da wird genau vor diesen Dingen in der Endzeit gewarnt. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also, der Herr selber lässt es zu, dass betrügerische Geister auftreten, weil die Liebe zur Wahrheit von den Leuten, die sich Christen nennen, abgelehnt und verworfen worden ist. 1. Johannes 4, Vers 1 lesen wir eigentlich ganz ähnlich etwas Ähnliches, da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Und da ist die Rede von dem Geist des Antichristen, von dem Geist des Irrtums, Vers 6 noch, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer wirklich gottesfürchtig und echt ist, der akzeptiert die Lehre der Apostel. So würde ich das mal deuten, ja? Wer Gott erkennt, der hört auf uns, nämlich auf die Apostel und nicht auf die falschen Propheten. Ja? Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also es gibt einen Geist des Irrtums, der Verführung in der Endzeit. Und dieser Geist wird zunehmend wirken, auch in die Christenheit hinein. Und da müssen wir wachsam sein. Ich lese nochmal aus 2. Thessalonicher 2. Und das ist genau das, was im Grunde die Parallele ist zu dieser Begebenheit bei Ahab. Ja, wo der Herr selber einem Lügengeist gebietet, die falschen Propheten bei Ahab zu verführen. Wir lesen da von dem Kommen des Antichristen und das ist eben schon in der vorantichristlichen Zeit zu beobachten, diese Entwicklung. Vers 9 in 2. Thessalonicher 2. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das ist harte Speise, aber das steht im Wort Gottes. Wir haben also eine große Verantwortung, wenn wir die Wahrheit Gottes hören. Wie kostbar ist diese Wahrheit? Wenn wir unser Herz verhärten und diese Wahrheit zurückweisen, dann kann es sein, dass wir uns an irgendeinem Punkt in einen Bereich des Irrtums begeben, wo wir ganz leicht verführt werden können und an irgendeinem weiteren Punkt vielleicht in einen Bereich der Verstockung und Verblendung, wo wir die Wahrheit gar nicht mehr erkennen können, selbst wenn sie uns eindringlich vor Augen geführt wird. Also die Menschen, die im Bereich der Verkündigung des Wortes Gottes leben, haben eine große Verantwortung, die Wahrheit wirklich anzunehmen. Und hier, der Ahab war an dem Punkt, wo er gerichtsreif war. Und deswegen hat Gott diesen falschprophetischen Geist in den Mund dieser ganzen Propheten gesandt, damit Ahab wirklich zuschanden wird. Ja, und dann heißt es praktisch, da sprach der König von Israel, nehmt Micha und bringt ihn wieder zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, legt diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Also der war sehr zuversichtlich. Ja? Der hat einfach das Wort Gottes ignoriert und den falschen Propheten geglaubt. Micha aber sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er, hört es, ihr Völker alle. Ja, wir wollen zum Schluss kommen. Es ist so, dass dann nachher der Ahab verkleidet als ein einfacher Krieger in den Krieg gezogen ist. Er hat doch nicht ganz den Propheten getraut. Er hat gedacht, er kann dem Herrn entkommen auf so einen billigen Trick hin. Aber der Josaphat zog mit seinen königlichen Gewändern. Und dann sehen wir, wie Josaphat von den gegnerischen Schützen für den König Ahab gehalten wird und sie jagen ihm alle nach und wollen ihn umbringen. Und da schreit er zum Herrn und er wird errettet. Aber ein Schütze schießt so ganz gelegentlich einen Pfeil ab und er trifft genau den Ahab tödlich. Ja? Und damit hat sich genau das Wort Gottes erfüllt. Und der Josaphat hat eine Lektion gelernt. Eine Lektion, die hoffentlich wir nicht lernen müssen, die wir warnend sozusagen aus den Vorbildern des Alten Testaments uns zu Herzen nehmen, bevor wir geschädigt sind und bevor wir bitteres Lehrgeld gezahlt haben. Gott möchte, dass wir in Treue, in Absonderung leben, nicht in der Vermischung mit der falschen Namenschristenheit. Gott möchte nicht, dass wir da in eine falsche Botschaft und Koalition mit den Feinden Gottes kommen. Ich lese nochmal aus 19,2. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen, deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Das war noch einmal die ganz klare Ermahnung. Wir lesen dann aber auch, dass Josaphat ganz offensichtlich sich das hat zu Herzen genommen. Denn wir sehen dann in Vers 4, dass er in das Volk, unter das Volk ging und führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Also Josaphat hat sich etwas sagen lassen. Er hat aus dieser peinlichen Lektion gelernt und war jetzt an dem Punkt, wo er gesehen hat, nein, diese Vermischung, dieses Bündnis mit Ahab war ein ganz großer Irrtum. Vielleicht lassen wir uns auch durch dieses alttestamentliche Vorbild warnen und belehren, dass wir nicht mit den Feinden Gottes, mit den abtrünnigen Namenschristen zusammenarbeiten, dass wir nicht mit Bösem uns zusammentun, sondern dass wir wirklich diese Absonderung bewahren, die der gottesfürchtige Überrest auch in der Heilszeit der Gemeinde ganz überlebenswichtig braucht. Wenn der Herr in unserer Mitte bleiben soll, wenn wir unsere Berufung als heiliger Tempel des Herrn beibehalten sollen, dann brauchen wir diese Absonderung, diese klare Trennung von Irrlehre und Vermischung. Wir brauchen das, dass wir aus Liebe zu dem Herrn Jesus hinausgehen aus dem Lager, uns absondern und das Unreine nicht annähern. Dann wird der Herr uns als Söhne und Töchter annehmen. Dann wird er in unserer Mitte sein. Dann werden wir auch den Segen des Herrn und seine bewahrende Gnade weiterhin erleben. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen.